Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Unklar geblieben sind bis zur Stunde die Hintergründe des Doppelmordes von Erlangen, der in der Bundesrepublik politische Besorgnis ausgelöst hat. Opfer sind der jüdische Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke.
Dezember 1980 war das. Schlomo Levin und Frieda Pöschke werden in Erlangen ermordet. Besorgniserregend und unklar, wie es hier kurz nach der Tat in der Tagesschau heißt, ist auch heute, 40 Jahre nach der Tat, einiges an diesem Fall. Aber man kann anhand dieser Tat auch einiges klar machen. Man kann einige Dinge über Antisemitismus und Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik an diesem Fall erklären und veranschaulichen. Denn das waren diese Morde, eine antisemitische und rechtsterroristische Tat. Besprechen will ich das mit Ronen Steinke. Er ist Journalist der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buchs Terror gegen Juden. Er hat zum Fall recherchiert und kommt auch selbst aus Erlangen, also dort, wo diese Tat geschah. Hallo.
Guten Tag, Herr Schnee. Hallo.
Wie kamen Sie denn genau auf diesen Fall? Also was interessiert Sie daran?
Heute wird ja oft behauptet, die Ermittler hätten aus ihrem Versagen beim NSU gelernt, also aus der Mordserie von Neonazis, die sich vor allem gegen Menschen mit muslimischem Hintergrund gerichtet hat. Die Ermittler hätten Lehren daraus gezogen, dass sie damals eher steile Thesen über die getöteten Migranten aufstellen wollten, als die offensichtlichen Spuren in die Neonazi-Szene zu verfolgen. Und das alles hätte man schon aus einem anderen Fall lernen können und müssen, nämlich vor jetzt genau 40 Jahren.
Dann schauen wir uns diesen Fall mal genauer an. Also wie lief diese Tat denn genau ab? Was geschah da genau am 19. Dezember 1980?
Es klingelt abends an der Tür des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, der prominent ist in der Stadt. Und in der Tür steht ein Neonazi, der sofort mit wenigen Schüssen den Mann im Hauseingang tötet. Eine Art Hinrichtungsszene. Und kurz darauf auch dessen Lebensgefährtin Frieda Pöschke, die im Wohnzimmer ist, ebenfalls mit wenigen Schüssen tötet. Und dann auch ohne etwas anzurühren oder ohne ein Bekennerschreiben zu hinterlassen, auf und davon ist. Also ein Modus operandi, der stark an das erinnert, was wir später beim NSU auch kennenlernen. Und dann kommen die Ermittler, dann kommt die Polizei an den Tatort und ihre erste Reaktion, ihre erste Hypothese ist es zu sagen, naja, vielleicht war der Ermordete ja ein Mossad-Mann. Vielleicht ist es ja ein israelischer Geheimdienstagent gewesen, der sozusagen durch sein eigenes Tun diesen Mord über sich gebracht hat.
Agent des Mossad ist ja schon eine sehr steile, eine sehr aufregende These. Wie kamen die Ermittler, die Polizei darauf?
Ja, das sagt eine Menge darüber aus, was für Vorstellungen über deutsche Juden in den Köpfen der Ermittler vorgeherrscht haben. Nicht ein Bürger unserer Stadt ist kaltblütig ermordet worden, sondern, kann man dem wirklich so vertrauen? Ist es nicht vielleicht doch eher ein Fremder gewesen? Hat es nicht vielleicht hier was mit Nahost zu tun? Vielleicht ist es ja irgendwie ein arabischer Täter, der ihn als vermeintlichen Israeli umgebracht hat. Und das zieht sich dann durch diese Ermittlungen hindurch, dass immer nahegelegt wird, das sei etwas, was irgendwie mit dem Verhalten des Ermordeten selber zu tun hätte. Das sei irgendwie, da sei irgendwie so eine Art Fremder. Die Tat findet wenige Kilometer statt von der damaligen Zentrale der westdeutschen Neonazi-Szene. Ja, die damals größte Neonazi-Kameradschaft, die Wehrsportgruppe Hoffmann, hat ihr Schloss nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Und zumal es der Winter 1980 ist und wenige Wochen zuvor das Oktoberfest-Attentat stattgefunden hat.
Und soweit ich das weiß, waren das ja nicht nur die Ermittler, sondern auch in der Presse ging es ähnlich rum. Also ich habe da mal ein Zitat aus dem Archiv rausgesucht. Eine Überschrift lautete zum Beispiel viele Fragezeichen im Leben des Schlomo Levin. Und im Artikel geht es dann weiter. Wie sein Tod, so gibt auch sein Leben manches Rätsel auf. Das beginnt schon mit seinem Geburtsjahr. Also relativ viel Geraune, so ein dunkler Schatten wird da suggeriert.
Also es ist sogar so weit gegangen, dass die Ermittler in den Keller des Ermordeten eingestiegen sind, mit der Vermutung, dass man dort kompromittierendes Material finden könnte, mit dem also Schlomo Levin, der Ermordete, andere Juden erpresst haben könnte. Und diese Dinge haben die Ermittler nicht nur verfolgt, man könnte ja sagen, man muss vielleicht jeder Theorie nachgehen, sondern die haben diese Gerüchte vor allem gestreut in der Lokalpresse, haben alles durchgestochen und haben dafür gesorgt, dass also von Beginn an auch das Bild, was in der Öffentlichkeit entstanden ist von diesem Mord, nicht eins war von hier ist ein Unschuldiger durch einen Antisemiten, durch einen Rechtsradikalen ermordet worden, sondern dass dieses Bild gezeichnet wurde, hier ist jemand, der irgendwie düstere Machenschaften betrieben hat, darüber gestolpert.
Gehen wir mal von den sagen, anderen weg, die so auf das Opfer draufschauen. Schauen wir uns mal Schlomo Levin an. Wer war er denn eigentlich und warum wurde er zum Ziel?
Schlomo Levin ist in Jerusalem geboren, ist aber bereits als Kind ins Gebiet des damaligen Deutschen Reiches gekommen, als Sohn eines Rabbiners, und ist dann in Deutschland aufgewachsen, hat Lehramt studiert in Deutschland, in Köln, und ist dann erst vor den Nazis geflohen und ins damalige Palästina und hat dort auch den israelischen Staat mit gegründet und mit aufgebaut und ist dann später wieder nach Deutschland zurückgekehrt in seine deutsche Heimat. Er war deutscher Staatsbürger und hat hier als Bürger sich engagiert in der christlich-jüdischen Zusammenarbeit, beispielsweise in Mittelfranken. Und er ist jemand gewesen, der auch politisch kein Blatt vor den Mund genommen hat und der die Konfrontation mit Neonazis gesucht hat, der zum Beispiel Anti-Nazi-Demos organisiert hat, zu der er Bands zusammengetrommelt hat und auf dem Hauptmarkt, also auf der großen Bühne. Und dadurch ist er jemand gewesen, der innerhalb der jüdischen Gemeinde eine unheimliche Zielscheibe wurde für Attacken, für Anfeindungen von rechts.
Also es wäre schon relativ nahegelegen, auch früher den Blick nach rechts zu werfen. Aber irgendwann kamen die Ermittler dann auf die Spur der rechtsextremen Täter. Die Wehrsportgruppe Hoffmann geriet in den Fokus. Aber warum dauerte das so lange?
Es dauerte so lange, weil die Energien vor allem darauf gingen, zum Beispiel das Privatleben von Shlomo Levin auszuleuchten. Da wurden Vermerke unter den Landeskriminalämtern hin und her geschickt über sein Liebesleben, ja, über seine gescheiterten Ehen, über uneheliches Kind und so weiter. Und als man dann endlich mal soweit war, auf eigentlich relativ naheliegende Spuren einzugehen, die in Richtung rechts gedeutet haben, da hatten die Täter, hatten die Verantwortlichen bei der Wehrsportgruppe Hoffmann es schon geschafft, Spuren zu verwischen, Spuren zu beseitigen, und der Mann, von dem wir heute wissen, dass er der Mörder war, nämlich Uwe Behrendt, ein Neonazi, der die Nummer 2 war in der Wehrsportgruppe Hoffmann, der ist unter was für Umständen auch immer in den Libanon ausgereist und ist dort auch nie wieder zurückgekehrt. Es hieß dann später, dass er dort Suizid begangen hätte. Und auf diese Weise ist die Justiz und die Ermittler zu spät gekommen, überhaupt am Ende noch irgendjemanden für diesen Mord vor Gericht zu stellen.
Aber es gab ja trotzdem einen Prozess. Ich habe hier mal einen kurzen O-Ton aus der Zeit. Das ist der Staatsanwalt, der sich da eigentlich relativ sicher ist.
Im Mordfall Shlomo Levin haben wir, wie Ihnen ja nun bekannt ist, inzwischen geklärt, dass der Führer der Wehrsportgruppe Hoffmann im Zusammenwirken mit einem seiner Helfer und der Frau Franziska Birkmann den am Doppelmord Shlomo Levin und Frau Frieda Pöschke schuldig ist. Ich kann es insoweit konkretisieren, dass Indizien Hülsen sind. Wir wissen, wem die Waffe gehört hat, und wir haben dazu auch Angaben. Weitere Indizien sind Fußspuren, und weitere Indizien ist die Brille. Und dann haben wir eine Reihe von Zeugenaussagen.
Also der Staatsanwalt ist sich hier, als er Anklage erhebt, ziemlich sicher. Trotzdem, das muss man jetzt hier betonen, Karl-Heinz Hoffmann und Franziska Birkmann wurden von diesen Vorwürfen freigesprochen. Sie haben ja jetzt auch in die Gerichtsakten geschaut. Wie lief denn dieser Prozess ab?
Der Gerichtsprozess krankte von Beginn an daran, dass die Ermittler so spät gekommen waren, dass sie eben ein paar Beweismittel schon sichern konnten, aber nicht mehr des Haupttäters habhaft werden konnten. Und sich am Ende, wenn es um die Frage ging, wer hat wen angestiftet, wusste denn vielleicht auch Karl-Heinz Hoffmann als Kopf der Wehrsportgruppe Hoffmann Bescheid darüber, was sein Adjutant, was die Nummer 2 in seiner Hierarchie getan hat. Dass sich die Ermittler in diesen Fragen letztlich auf das Wort von Karl-Heinz Hoffmann verlassen mussten. Und der hat natürlich vor Gericht die für ihn bequeme Geschichte aufgetischt, dass er davon nichts wusste, dass sein Untergebener da eigenmächtig gehandelt hat, und dem konnte man schwer etwas entgegensetzen.
Man sieht jetzt hier in der Presseberichterstattung, in den Ermittlungen viele Pannen, Fehlentwicklungen. Wie hat man das denn jetzt so einzuschätzen? Kann man jetzt die Parallelen zum NSU ziehen? Kann man sagen, die schwimmen einfach alle so dick in der Suppe der ganz allgemeinen Vorurteile der Zeit? Also ähnlich wie beim NSU, als man ja bei den Morden an den türkischen Migranten oder vorwiegend mit türkischen Migranten eben nur auf illegale Geschäfte der Opfer als Motiv kam und auf nichts anderes. Vielleicht ein bisschen anders gefragt, zeigen sich da mehr gesamtgesellschaftliche Probleme oder gibt es auch persönliche, behördliche, institutionelle, die man da sieht?
Ja, ich mache das mal konkret. Im Fall NSU gab es den Anschlag mit einer Nagelbombe in der Kölner Kolbstraße. Es wurden Menschen schwer verletzt, es wurden Menschen getötet. Und als dann die Ermittler kamen und zuallererst mal die These verfolgt haben, dass da irgendwelche organisierte Kriminalität und dass die türkischen Ladenbesitzer selber dran schuld sein. Da haben das Hinterbliebene der Opfer als die Bombe nach der Bombe bezeichnet, ja, weil das so ein posthumer Rufmord nochmal ist und weil das so sehr das Vertrauen auf den eigenen Platz in der Gesellschaft erschüttert hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, 1980, nach diesem Mord, der die kleine jüdische Gemeinde ja tief erschüttert und tief erschreckt hat, ja, wo sich danach Menschen fragen, ob nicht auch vor ihrer Haustür komische Geräusche waren neulich, wo Menschen wochenlang sich nicht trauen, ohne den Colt unter dem Kopfkissen zu schlafen. So hat es mir eine Frau geschildert. In dieser kleinen jüdischen Gemeinde kommt die Polizei, lädt Leute ein, mit ihr zu sprechen, aber nicht, um den Leuten Schutz anzubieten, sondern um die Leute als Verdächtige zu befragen. Und es beginnt eigentlich ein Misstrauen, was die Ermittler der gesamten jüdischen Gemeinde entgegenbringen. Ja, mit der Arbeitsthese, die Juden waren es. Ja, irgendjemand aus der jüdischen Gemeinde wird schon eine Feindschaft gehabt haben. Und es ist natürlich auch ein Misstrauen, was innerhalb der jüdischen Gemeinde gesät wurde.
Ich habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus einem Tagesthemenbericht, der für mich in einem Wort nochmal einiges so an der Zeitstimmung oder vielleicht auch an dieser Haltung gegenüber Juden auf den Punkt bringt. Ich bin da über ein Wort gestolpert. Zur Erklärung, das ist aus einem Tagesthemenbericht die Einleitung zu einem Interviewausschnitt mit Shlomo Levin, gesendet in den Tagen nach der Tat, als es in den Tagesthemen nochmals um den Fall ging. Wir hören es einfach mal kurz an.
In einer Fernsehsendung sagte Shlomo Levin im Oktober 1978 auf die Frage, ob Juden nachtragend seien.
Also nochmal, um es zusammenzufassen, da wird also gefragt, 1978, dann in diesem Beitrag 1980 nochmal, sind Sie die Juden nachtragend? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu viel interpretiere, aber das klingt für mich schon fast nach einer Bagatellisierung des Holocaust. Also spitz formuliert, ach, seid ihr deshalb immer noch sauer? Oder lese ich da zu viel raus aus diesem nachtragend? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ich kenne den Kontext jetzt dieses Fernsehbeitrags nicht, ich habe jetzt nur diesen Einschnipsel gehört, aber das wäre auch bei mir die erste Assoziation, die kommt. Also wie kann man denn immer noch nachtragend sein? Ja, das ist schon bizarr, zumal die NS-Verbrechen von der Justiz bis dahin mit spitzen Fingern angefasst worden waren. Also bis auf wenige Ausnahmen, bis auf wenige Prozesse, die sozusagen als Leuchttürme auch in der Geschichtsschreibung heute stehen. Und diese Republik hat wenig Interesse daran gezeigt, die Verbrechen aufzuarbeiten, auch die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen und dann zu sagen, sind Juden nachtragend. Das hat schon was besonders Niederträchtiges.
Was mich sehr irritiert bei diesem Fall, das war ja schon auch wirklich ein großer, ein spektakulärer Fall seinerzeit. Also die Meldung, wir haben das ja schon gehört, das war der Aufmacher der Tagesschau. Der Prozess einige Jahre später war auch spektakulär, der wurde viel berichtet. Das war ein richtiger Mammutprozess und darüber wurde auch berichtet, dass es ein Mammutprozess ist. Wie kann denn ein so bekannter Fall so in Vergessenheit geraten, dass sich kaum mal jemand heute daran erinnert und wir sozusagen darüber sprechen müssen, wie unbekannt der Fall eigentlich ist? Oder zynisch gefragt, was muss ein Fall mitbringen, dass er so in Vergessenheit gerät?
Also wir haben in Deutschland eine verbreitete Tendenz bei politischer Gewalt gegen Mächtige, gegen Vertreter des Staates, sehr schnell und sehr klar von Terror zu sprechen, das auch als einen Angriff auf das Kollektiv zu erinnern. Und gleichzeitig sehr zurückhaltend zu sein mit diesen Worten, wenn es um politische Gewalt gegen die Ohnmächtigen geht, gegen die Marginalisierten der Gesellschaft, gegen Minderheiten. Die RAF hat 34 Menschen auf ihrem Gewissen. Das sind Terroropfer, Opfer linksextremen Terrors. Keine Frage aus meiner Sicht. Aber die mehr als 200 Todesopfer rechter Gewalt allein seit 1990 sind genauso Terroropfer und werden in unserem kollektiven Gedächtnis nicht annähernd so sehr gewürdigt. Und wenn man mal die Quantitäten sich betrachtet, man würde Leute fragen, ja, welche Rolle hat Terrorismus in der bundesrepublikanischen Geschichte gespielt, dann würde, glaube ich, den meisten Leuten RAF einfallen, dann vielleicht an zweiter Stelle Islamismus in den vergangenen paar Jahren. Aber dass in Wahrheit rechte Terror alles überlagert. Das mit Abstand größte Problem ist in dieser Republik. Das ist, glaube ich, so ein bisschen versandet.
Das ist auf jeden Fall eine richtige Lücke in der Erinnerung der Gesamtgesellschaft, der deutschen Gesellschaft. Nochmal die Frage an Sie. Sie kommen ja selbst aus Erlangen, sind dort aufgewachsen. Gab es denn dort eine Erinnerung? Also wie wird oder wie wurde dort an Frieda Pöschke und Shlomo Levin erinnert?
Also ich selbst habe davon eigentlich als Jugendlicher gar nichts mitbekommen, erst als junger Erwachsener Und auch in der kleinen jüdischen Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, also das heißt wenige hundert Mitglieder, hätte man ja das mitbekommen können, hätte man ja irgendwie drüber reden können. Das ist nicht geschehen. Und ich tue mir schwer, mir das heute zu erklären.
Also man war sich der Bedrohung bewusst, aber man hat nicht darüber gesprochen.
Man war sich der Bedrohung bewusst, aber man war sich auch der Erniedrigung bewusst und der Ausgrenzung, die die Sicherheitsbehörden bewirkt haben. Man muss sich ja vor Augen führen, die kleine jüdische Gemeinde hat lange gebraucht, um Vertrauen zu fassen zu dieser neuen Demokratie und zu diesen Sicherheitsbehörden. Es gab also gute Gründe, und der Fall, von dem wir jetzt sprechen, ist einer, dieses Vertrauen nicht zu haben, sondern sich da sehr mit zurückzuhalten. Und wenn wir sogar heute aus der Forschung wissen, dass von allen antisemitischen Gewalttaten, die heute begangen werden, nur jedes fünfte überhaupt angezeigt wird bei der Polizei, dann liegt das auch an Fällen wie diesen. Dann liegt das auch daran, wie die Sicherheitsbehörden in einem solchen Fall versagt haben, wie sie, ich meine, bewusst weggesehen haben.
Da stellt sich ja dann die Frage, wenn jetzt dieser Fall, vielleicht auch der Umgang mit den Opfern in diesem Fall, die Art der Ermittlungen, der Presseberichterstattung, wenn das alles im öffentlichen Gedächtnis präsenter wäre, wenn es da mehr Erinnerung gäbe, auch im Alltag bewusster wäre, glauben Sie dann, dass das etwas an anderen Fällen geändert hätte? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, also Stichwort NSU, hätte man im Bewusstsein solcher Fälle dann vielleicht anders ermittelt, anders geschrieben, anders berichtet, oder ist das zu hoffnungsvoll?
Man hätte anders ermitteln, anders schreiben, anders berichten müssen, absolut. Also alles, was man jetzt beteuert, dass man aus dem Versagen im Fall NSU gelernt hat, ja nicht nur das Versagen der Sicherheitsbehörden, auch durchaus das Versagen der Medien. All das hätte man schon Jahrzehnte zuvor lernen können und müssen. Also ich bin mir sicher, dass der Fall des Doppelmordes an Shlomo Levin und Frieda Pöschke von 1980 dermaßen ein Lehrbuchbeispiel dafür ist, wie Ermittlungsbehörden von Vorurteilen sich leiten lassen und diese Vorurteile dadurch auch nochmal bekräftigen und nochmal in die Gesellschaft hineintragen, dass man daraus auf jeden Fall früher hätte Lehren ziehen müssen.